Es ist Freitagabend. Die Feier zum Stadtjubiläum ist in vollem Gang. Plötzlich hört man Schreie auf dem Marktplatz. Um 9:30 die ersten Notrufe. Ein Mann sticht wahllos mit einem Messer auf Besucher ein. 3 Menschen verlieren ihr Leben und 8 weitere werden verletzt, teils schwer. Der Täter entkommt im Tumult, doch nur 24 Stunden später stellt sich ein junger Mann der Polizei. In einem Video reklamiert die Terrororganisation IS Tat für sich. Es ist nicht der erste solche Fall, der in jüngster Vergangenheit zu reden gibt. Religiös-extremistische Messerattacken scheinen sich zu häufen. In dieser Folge reden wir über Terrorismusbekämpfung in Europa und der Schweiz und ob mehr Überwachung wirklich die Lösung ist. Das ist eine neue Folge Nebelspalterinnen. Am Mikrofon ist Maria Rachel Gano und vis-à-vis von mir Camille Lotte.
Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rachel Gano und Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Maria, wir haben gerade von dir gehört, was am Freitagabend in Solingen passiert ist. Jetzt lass uns über die aktuelle Situation reden, was der Stand ist, was sind die Hintergründe und vor allem, wer ist der junge Mann?
Zum jetzigen Zeitpunkt kann man natürlich noch nicht so viel sagen jetzt zu den konkreten Hintergründen. Man geht natürlich von einem terroristischen Akt aus. Vielleicht zuerst zum mutmaßlichen Täter. Es hat ja eben einen jungen Mann gegeben, der sich der Polizei gestellt hat. Dabei handelt es sich um einen 26-jährigen Syrer. Er ist jetzt in Untersuchungshaft und gegen ihn ist auch ein Haftbefehl erlassen worden. Und er sei eben auch laut Polizei geständig. Es gibt aber auch Medienberichte, die sagen, dass er 2022 Asyl beantragt hat und das sei abgelenkt worden.
Jetzt kommt die grosse Frage. Wieso ist er noch da? Ja, wieso ist er noch da?
Er hätte nach Bulgarien sollen zurückgeführt werden im Rahmen des Dublin-Verfahren. Aber am Tag von seiner Rückführung ist er untertaucht. Und wahrscheinlich hat man nach dem ersten Versuch, ihn ausfindig zu machen, aufgeben. Dafür spricht, dass er später wieder ist auftaucht und in einem Asylheim in Solingen ist untergebracht worden.
Wie kann das? Ist das normal? Ist das normal, dass Leute, die eigentlich zurückgeführt werden, können abtauchen und dann eigentlich immer noch da sind? Hast du Zahlen dazu?
Genau, also Zahlen zeigen, dass das keine Ausnahme ist, dass das in Deutschland häufig der Fall ist. Und zwar ist 2023 hat es 25'000, also sie über 25'000 Übernahmen innereuropäisch geplant in Deutschland, doch nur 3'512 sind tatsächlich durchgeführt worden.
Und jetzt einer davon ist der 26-jährige Syrer. Weiss man etwas über seine Tatmotive? Gibt es da Verbindungen zu Terrororganisationen? Was sagen die Medienberichte?
Also er wird verdächtigt, dass er Mitglied ist vom IS. Und es gibt tatsächlich auch ein Video, das der Täter zeigen soll, wie er sich zum IS bekennt. Aber er ist darauf vermummt und man kann nicht mit Sicherheit feststellen, ob das wirklich er ist. Aber der IS hat auf seinem Propagandakanal Amak Tat für sich beansprucht und behauptet, es sei ein Vergeltungsschlag für die Muslime in Palästina und anderen Regionen gewesen. Und es sei ein Vergeltungsschlag gegen Gruppen von Christen.
Jetzt hat man auch gelesen, dass noch eine weitere Person verhaftet worden ist. Was weiss man dort dazu?
Dazu weiss man noch nicht so viel. Also neben dem Hauptverdächtigen ist eben auch ein 15-jähriger Bub festgenommen worden und er soll in Kontakt gestanden sein mit dem mutmaßlichen Täter.
Jetzt, neben diesen Fakten, die wir jetzt von dir gehört haben, habe ich mir die Stimmen aus der Politik angeschaut. Und zuerst mal haben wir da den CDU-Chef, den Friedrich Merz, der reagiert hat und sagt, illegal eingereiste Migranten, die zum Beispiel aus Syrien, aus Afghanistan kommen, die sollen abgeschoben werden. Man soll auch Leute oder Flüchtlinge aus diesen Ländern nicht mehr aufnehmen. Man soll neu über das Aufenthaltsrecht reden. Das sind seine Forderungen. Ja, ganz anders tönt es bei der SPD, beim Kevin Kühner, der ist Generalsekretär. Er sagt, es kann natürlich nicht sein, dass man Leute, die vom Islamismus flüchten, sozusagen die Tür von der Nase zuschlägt. Er sagt aber trotzdem, man müsse eine Untersuchung haben, warum der mutmaßliche Täter nicht abgeschoben worden ist. Olaf Scholz, Bundeskanzler, SPD, redet von einem furchtbaren Verbrechen. Das darf die Gesellschaft nicht mehr akzeptieren und müsse mit der ganzen Härte vom Gesetz dagegen vorgehen.
Aber es hat jetzt ja nicht nur Reaktionen aus der Politik gegeben, sondern auch in der Bevölkerung. Was ist dort, was hat es dort für Reaktionen gegeben?
Ja, am Sonntag ist es in Solingen zu 3 Demonstrationen gekommen. Einerseits hat man Wuppertal stellt sich quer. Das sind vor allem Linke, die sich dann vor dem Asylheim, wo er eben war, der mutmaßliche Täter, sich solidarisiert haben mit den Flüchtlingen. Dann hat man gleichzeitig eine Demonstration von der jungen Alternative mit dem Motto «Remigration rettet Leben». Und dazu auch noch die marxistisch-leninistische Partei Deutschland. Was genau die dort gemacht haben, kann ich dir nicht sagen. Aber es zeigt gerade so ein bisschen, würde man sagen, die Polarisierung auf der Straße und vielleicht auch die Machtlosigkeit, die man da in Deutschland hat.
Ja, die Machtlosigkeit, wenn man es nämlich auch subjektiv betrachtet, also mir ist es zumindest so gegangen, die Messerattacken und ich sage mal auch extremistisch-islamistische motivierte Attacken, die scheinen sich zu häufen, also so zumindest in den Medien. Und ich denke da auch zum Beispiel an die Messerattacke in Mannheim auf den Polizisten. Auch in Zürich haben wir ja so eine Attacke gehabt, auf einen orthodoxen Jude. Und Gami, haben wir vielleicht noch Zahlen dazu? Ist das jetzt nur mein Empfinden oder ist das tatsächlich so, dass das zugenommen hat?
Es ist tatsächlich so, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass das zugenommen hat.
Also von den
Messerattacken. Ja. Wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, oder, hat man 2022 8160 Messerangriffe gehabt mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung. 2023 sind wir schon bei 8951 Daten. Jetzt in der Schweiz habe ich auch Zahlen rausgesucht. Oder? Weil wir wollen ja heute auch natürlich über die Schweiz reden. Dort zeigt Kriminalstatistik, dass 2023 631 Personen beschuldigt sind mit Gewaltstraftaten, mit Schneid- oder Stichwaffen. Das, was auffällig ist, jetzt so als Randnotiz und wichtig auch für unsere Diskussion noch später, es ist natürlich so, dass Ausländer in diesen Statistiken überproportional stark repräsentiert sind. Und um nicht zu weit auf die Zahlen eingehen, damit man sich das einfach vorstellen kann, in Deutschland, wenn man die Zahlen von 2017 nimmt, aus dem Buch von Franz Urbaniok, das wir auch gerne verlinken, was Messerattacken anbelangt, dann eine gefährliche Körperverletzung, 151 auf 100'000 Deutsche beginnt sozusagen eine gefährliche Körperverletzung. Wenn man sich jetzt Syrer anschaut, oder, weil er ist ja aus Syrien, sind das 1046 auf 100'000 Syrer. In der Schweiz haben wir die gleichen Zahlen. Es sind 105 Schweizer auf 100'000 Schweizer, bei den Syrern 680 auf 100'000 Syrer. Also man sieht da, man hat eine Überproportionalität natürlich bei den Ausländern. Und das Ganze eben im Zusammenhang mit dem Phänomen Messerstecherei.
Darum erstaunt sie auch nicht, dass Politik jetzt reagiert und sagt, ja, wir wollen das Waffengesetz verschärfen, wir wollen vielleicht auch Messer sogar ganz verbieten von einer gewissen Grösse. Und die, muss man sagen, die Messerdiskussion, die ist ja nicht neu. Also das Thema von Tragen von Messer ist ja schon lange aktuell.
Kann man etwas über, vielleicht mal über die Hintergründe oder das Motiv sagen, wieso trägt man Messer?
Also Messer, sagt man, ist wie ein Prestigeobjekt. Oder? Also es ist wie ein Attribut von der Männlichkeit. Und Untersuchungen vom Kriminologischen Institut Niedersachsen haben ergeben, dass jeder Fünfte von 14- bis 15-Jährigen ein Messer trägt. Und das manchmal sogar in der Schule und im Ausgang oder in der Freizeit so oder so. Das hat damit zu tun, natürlich, ich bin nicht schutzlos. Also es ist wirklich aus Verteidigung gedacht, aber auch aus Botschaft, dass man sagt, hey, mit mir kann man nicht machen, was man will, oder? Weil ich habe ein Messer. Und es zeigt sich auch, dass Messerattacken zunehmend, in nämlich Erfahrungsbericht von Polizisten, die zum Beispiel in Innenstädten tätig waren, und die sagen auch mehr, dass Messer einfach eingesetzt werden oder mal sicher auf sich gedreht werden.
Jetzt, was mir aufgefallen ist, auch in unserer Recherche und auch in unserem Vorgespräch, das wir hatten, oder? Jugendliche mit Messer. Und für mich ist es so, es gibt wie so ein bisschen zwei Gruppen, könnte man sagen, oder? Einerseits Messer als Statussymbol oder die Messer nutzen für islamistische Attentate. Und was auffällt, es sind für mich zwei verschiedene Gruppen, aber die Demografie ist sehr, sehr ähnlich. Es handelt sich um junge Männer mit Migrationshintergrund aus dem arabischen Raum und sie sind oft sozial isoliert. Aber ja, das, was sich unterscheidet, ist ja wie das Motiv. Beim einen geht es um die Auseinandersetzung, oder? Ich will ja, im Ausgang vielleicht oder eben am Bahnhof, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, will ich ein Messer bei mir haben versus ein Gedanken vom Attentat. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, gibt es zwischen diesen zwei Gruppen irgendwo einen fließenden Übergang? Oder? Wann wird man vom messertragenden Jugendlichen am HB-Block gesagt, zum islamistischen Attentäter, oder? Das ist das, was mich so ein bisschen umtreibt. Und du hast da ein paar Gedanken gesammelt.
Ja, ich denke eben, das, was relevant ist, sind natürlich die Beweggründe in diesem Zusammenhang. Und du hast vorhin gesagt, das sind eben junge Personen oft. Das ist jetzt wirklich auch vermehrt zu beobachten. Und es ist so, dass einfach auch vermehrt auf den sozialen Medien, die Propaganda kursiert, sich junge Leute dort auch radikalisieren. Und es gibt sogar den Fall, dass sich junge Leute radikalisieren, nicht wegen der Ideologie, sondern weil sie merken, dass es mehr Likes und mehr Aufmerksamkeit gibt. Also das finde ich auch noch einen spannenden Diskussionspunkt, dass nicht jeder gewaltbereit ist, der das also, von sich behauptet.
Wie blöd gesagt, ich stelle auf TikTok von mir Videos auf, weil ich am Bahnhof chillen mit meinem Messer.
Ja.
Und irgendwo bekomme ich da Likes, Kommentare, Follower zurück.
Ja, oder mal einfach grundsätzlich Aufmerksamkeit. Mhm. Und dort ist vielleicht etwas anderes noch zu beobachten. Es kann auch sein, dass die Personen also vielleicht besonders einsam sind und in dieser Ideologie eigentlich wie eine Zuflucht finden. Und natürlich ist auch zu bedenken, dass so psychische Probleme eine Rolle spielen können. Ich glaube, der grosse Unterschied ist aber schon, dass es früher so war, dass, sagen wir mal, die Extremisten, also die Islamisten, aus der Schweiz nach Syrien gereist sind.
Um sich am IS
anschliessen. Ja. Und heute ist es umgekehrt. Und sie sind hier. Und das, was die ganze Situation natürlich noch brisanter macht, ist, dass wir jetzt eben von diesen Messerattacken geredet haben. Und es ist so, dass ja jeder kann sich ein Messer besorgen kann. Darum diskutieren wir jetzt eben auch darüber, ob man das Messertragen verbieten will, eben das Waffengesetz verschärfen. Wie sinnvoll das ist, darüber lässt sich natürlich streiten, weil ob sich jetzt ein Extremist findet, ja, ich kaufe mir kein Messer oder ich tue mir kein Messer beschaffen, weil es verboten ist oder weil es ab der 10 nicht mehr öffentlich kann tragen kann. Wage zu bezweifeln.
Es ist, ganz ehrlich, es ist für mich immer die nutzloseste politische Alternative, die man bei solchen Vorfällen dann auf den Tisch legt. Ganz ehrlich. Weil es ist so kurz überlegt. Das ist eine Frechheit, dass das schon als Überlegen überhaupt bezeichnet wird. Weil was du machst, wenn du die Regeln verschärfst, du tust rechtschaffende Bürger ihrer Freiheit einschränken. Das ist bei jeder Einschränkung der Waffe so. Weil, wie du sagst, jemand, der ein Attentat zum Beispiel begeht, der hält sich nicht an Waffentragverbotszonen in einer Stadt oder der wird sich dann auf einem illegalen Weg ein Messer beschaffen. Das ist für mich immer etwas, wo ich sage, es ist keine Lösung.
Es könnte vielleicht ein Teil sein, in dem ich würde sagen, mit der Beschaffung schafft man natürlich schon eine Hürde, wenn man sagt, dass man nur zum Beispiel eine gewisse Länge vom Messer tragen darf, aber eben die Umsetzbarkeit ist sehr schwierig und Nützlichkeit.
Und
wir kennen
die Realität in unserer Küche. Ich meine, wie lang sind deine Messer in der Küche?
Also mein längstes ist sicher so 15 cm. Und ich glaube nicht, dass das realistisch ist zum Umsetzen und so die Wirkung davon. Mhm. Also ein riesen Aufwand und die Wirkung davon minim. Und es hat für mich auch damit zu tun, dass ich, also wir reden immer von diesen Franchise-Terroristen. Und das sind eigentlich Einzeltäter, die sich aber auf dem Internet radikalisiert haben. Und das macht es unglaublich schwierig, natürlich die Leute ausfindig zu machen, weil sie nicht mit vielen Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Und als Einzeltäter mit einem Messer, das man irgendwo im Migros, blöd gesagt, können kaufen kann, ihre Attentate verüben. Darum, was gibt es noch für Möglichkeiten? Sagen wir, okay, Waffengesetz verschärfen, keine Option. Dann gibt es noch natürlich die Möglichkeit, die Kompetenz vom Nachrichtendienst zu erweitern.
Das ist eben, ich glaube, die andere grosse Massnahme, die wir diskutieren müssen, oder? Wir haben den Nachrichtendienst in der Schweiz, die haben auch logischerweise andere Länder. Und ich habe dazu ein Interview rausgesucht von Christian Dusset. Er ist Chef vom Geheimdienst in der Schweiz. Und zuerst mal ein paar Facts. Was macht denn der Nachrichtendienst und wirkt das überhaupt? Tatsache ist, heute, anfangs 2024, sind bereits 30 Personen europaweit verhaftet worden mit dem Verdacht auf terroristische Attentate. Das ist mehr als im ganzen Jahr 2023. Und eben, wir sind erst im August. Was der Nachrichtendienst feststellt, es handelt sich bei den Verhafteten um sehr junge Männer, meistens minderjährig. Das ist so ein bisschen das, was man feststellen kann. Jetzt, was auch krass ist, man hat bereits, und das hat der Nachrichtendienstchef in einem Interview gesagt, bereits Anschläge können verhindern mit den Werkzeugen, die der Nachrichtendienst hat. Gleichzeitig sagt man, dass in der Schweiz überdurchschnittlich viele Fälle von radikalisierten Jugendlichen vorkommen im Vergleich zu europäischen Staaten.
Warum ist das so?
Ja, das ist jetzt die Frage. Also der Christian Dusset sagt, das hat mit der Prävention zu tun. Und es ist so, dass er sagt, die Fälle werden dadurch früh erkannt, was halt vielleicht in anderen europäischen Staaten nicht der Fall ist. Und was heisst das, Fälle erkennen? Also im Mai 2024 hat man beim Nachrichtendienst 47 Risikopersonen gehabt. Das sind Personen, bei denen besteht ein erhöhtes Risiko und sie sind eine primäre Bedrohung für die innere und äußere Sicherheit. Dann gibt es noch 92 Personen, die sind dschihadistisch motivierte Reisende, also die, die würden gerne irgendwie nach Syrien, Afghanistan oder sonst ausreisen, um sich dort einer Terrororganisation anschliessen. Jetzt, was hat der Nachrichtendienst für Massnahmen? Ein ganz wichtiges Instrument ist das Jihad-Monitoring im Internet. Dort geht es darum, dass man Nutzer sozusagen anschaut und die auch irgendwann mal später identifiziert, wo dschihadistische Netzwerke im Internet verfolgen, sei es jetzt auf den sozialen Medien, auf Internetseiten. Das macht man dort. Im November 2023 ist die aktuellste Zahl, hat man 779 Personen, Nutzer festgestellt, die in diesen Netzwerken sozusagen aktiv sind.
Etwas, was mir jetzt nicht ganz ersichtlich ist, wenn du mir das so erzählst, ist, was heisst es, man hat die Personen erfasst? Heisst es, man darf die Personen jetzt überwachen oder werden sie schon überwacht? Und also das ist mir nicht ganz klar, was das jetzt konkret bedeutet.
Ja, man hat die 47 Risikopersonen, oder? Bei denen meines Wissens nach tatsächlich Überwachung. Bei den anderen geht es einfach darum, wie viele Leute begeben sich oder sind auffällig in diesen dschihadistischen, extremistischen Kreisen. Sei es jetzt von zum Beispiel Teilen von Hinrichtungsvideos oder von Attentatvideos, von Propaganda. Dort geht es mehr darum, einfach so ein bisschen die Gesamtzahl zu erfassen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es ein fließender Übergang ist, weil wir das eben vorher gehört haben, die Radikalisierung im Internet, dass es halt von Nutzern irgendwann mal bei gewissen Leuten zu Risikopersonen übergeht. Ich muss aber ganz klar sagen, man weiss nicht, wo sich die Leute primär radikalisiert haben. Es gibt nämlich immer noch die Radikalisierung im Privatraum, in Moscheen zum Beispiel. Aber es kann sicher ein Zusammenhang da sein zwischen diesen Nutzern und diesen Risikopersonen.
Also wir sind momentan bei der Massnahme also Überwachung, also sagen wir Kompetenzen vom Nachrichtendienst zu erweitern. Eine davon ist natürlich die Überwachung zu erweitern. Und
wie ist es denn jetzt, wenn man jemanden möchte überwachen?
Genau, also die Idee wäre, dass man die Hürden, also zum Beispiel jetzt in der Schweiz, würde für die Überwachung senken. Das heisst, also in der Observation in der Schweiz zu der Gefahrenabwehr ist erlaubt, wenn Anzeichen bestehen, dass jemand von der Begehung von einem schweren Verbrechen oder Vergehen ist. Also eben ein Tötungsdelikt zum Beispiel. Und es ist so, dass die Polizei, also die örtliche Polizei, nicht auf eigene Faust handeln darf, wenn es um Überwachung geht, sondern sehr oft müssen die eine richterliche Bewilligung haben. Und das heisst, es kommt auch immer subsidiär zur Anwendung. Also die Überwachung ist einfach etwas, wo man so als letzte, also aus Massnahmen nimmt, wenn andere Massnahmen nicht also wirken. Und da ergeben sich zwei Probleme. Und einerseits ist so eine Observation enorm zeitaufwendig und personalaufwendig. Man hat immer das Gefühl, das ist sehr
das
einfach.
Ist ein Film.
Genau, man hat da 100 Computer und eine Person, die die ganze Welt überwacht. Das ist nicht so. Das ist vor allem, wenn es um schwere Delikte geht, sehr zeitaufwendig. Und natürlich ist das zweite Problem, es besteht eine grosse Angst vor dem Slippery Slope. Ich würde auch sagen, nach der Fischen-Affäre ist das vielleicht auch verständlich, wo man ganze Dokumente angelegt hat zu Personen in der Politik oder die mit der Politik im Zusammenhang stehen. Und es ist auch immer so, dass man, wenn man das würde sagen, wir würden jetzt die Hürden senken, betrifft es immer alle Bürger. Also es ist ja nicht so, dass man nur sagt, dass jetzt nur extremistische oder islamistische Personen oder Personengruppen überwacht werden, sondern man könnte nachher jede Eigenschaft X, sage ich mal, nehmen zur Überwachung von der Schweiz.
Also in dem Sinn blöd gesagt, ja, du kannst statistisch feststellen, also ganz grob gesagt, Männer sind glaube ich, 95% von allen Gewaltdelikten sind Männer. Jetzt tun wir alle Männer, blöd gesagt, das eben, voll übertrieben, tun wir alle Männer überwachen, oder? Das ist das Risiko in dem Ganzen.
Genau, und es ist ja irgendwo durch, also das ist ja der Punkt von sage ich mal, Diskriminierung. Du tust einfach Eigenschaft X nehmen und an dieser Eigenschaft X tust verschiedene Massnahmen oder eben Überwachung anordnen. Und das ist natürlich in der Schweiz oder in einem Rechtsstaat sehr fragwürdig. Und vielleicht die letzte Massnahme, wo mir einfach noch in den Sinn kam, ist natürlich, gerade wenn man anschaut mit den jungen Tätern, dass man zensuriert. Und dass man die IS hat einen eigenen Telegram-Kanal.
Es hat mich auch schon gehört.
Also ich frage mich, wie kann das überhaupt noch existieren, so etwas? Und wenn man würde sagen, ja, man tut einfach alles zensurieren. Was meinst du dazu? Mega liberal.
Eigentlich würdest du ja zuerst mal annehmen, dass so Sachen, sei es jetzt hier Richtungsvideos, was auch immer, oder auch Videos vom Attentat in Mannheim, dass das eigentlich von den sozialen Netzwerken gar nicht aufgeladen werden kann, weil das ziemlich sicher gegen ihre Richtlinie verstößt. Tatsache ist ja, andere, das kursiert frei im Internet, sowohl auch islamistische Propaganda. Man sollte es nicht zensieren. Ja, Freiheitsgedanke dahinter sowieso, aber es ist ja auch ein technischer Gedanke dahinter. Erstens, Behörden sind gar nicht in der Lage, so Sachen zu zensieren. Ich denke, das Geldspielgesetz, es dürfte ja keine Website geben, wo man nicht auf Schweizer Casino online spielen kann. Ich liefere dir in 3 Sekunden ein, kein Ding. Und sonst ist einfach aus Bet24 plötzlich Bet25.com geworden. Behörden sind gar nicht in der Lage, das Internet zu zensieren. Das ist ein Irrglaube. Der andere ist ein taktischer Grund, oder? Die Leute sind zum Glück so doof und kommentieren noch mit ihrem echten Namen oder teilen mit ihrem echten Namen die hure Propaganda. Und wir haben ja gesehen, das Jihad-Monitoring, das hat ja Erfolg. Das funktioniert, man kann Leute identifizieren. Darum besser teilt man das und man kann die Leute einfacher identifizieren. Darum muss ich sagen, es ist anscheinend ein besseres Werkzeug, wenn man es lässt, für die Gesamtsicht von der Sicherheit.
Gami, du solltest dich beim Nachrichtendienst bewerben.
Ich glaube, ich müsste zuerst ein paar Sachen auf meinem Handy löschen. Obwohl, nein.
Die wissen das wahrscheinlich.
Haben sie schon.
Das haben sie alles schon.
Das haben sie schon.
Ja, aber lass mich noch etwas anfügen. Es war natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, meine Massnahme mit der Zensur. Und in der Schweiz werden so abgesehen davon, also ich glaube, in dieser Form gar nicht umsetzbar, weil man ja das Zensurverbot, das in der Verfassung verankert ist. Ja, und jetzt noch vielleicht die letzte und die vierte Massnahme, wo wir noch nicht darüber geredet haben. Und das ist auch das, was jetzt in der Politik natürlich ein grosses Thema wird sein in Deutschland, und zwar Migrationspolitik. Was man dort könnte ändern oder was dort sollte geändert werden?
Ich meine, wir müssen ehrlich sagen, das Problem von diesen Massnahmen, die wir haben, ist ja, wir diskutieren darüber, weil Leute das Asylsystem ausgenutzt haben. Oder? Wir wissen, dass Flüchtlinge oder Terroristen tarnen, dass Flüchtlinge nach Europa kommen. Das haben Terrororganisationen durchschaut. Und die Leute, die sind schon da. Aber im Endeffekt läuft es doch in einem gewissen Punkt darauf aus, dass wir die Migrationspolitik verschärfen müssen, dass die Leute überhaupt gar nicht da ankommen. Aber es löst wie ein Problem nicht, weil die Politik hat das verschlafen. Spätestens seit 2015, seit der Flüchtlingskrise, haben wir offene Grenzen und wir können ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht, wer in die Schweiz kommt, wir wissen nicht, wer nach Europa kommt und wir haben nur sehr, sehr wenig Massnahmen, um nachher auch herauszufinden, wer das ist. Wir wissen, die Probleme, Dokumente gehen verloren oder werden absichtlich vernichtet. Ja, Migrationspolitik verschärfen ist eine Massnahme, die Leute sind aber schon da. Und das läuft auf etwas raus. Entweder müssen wir jetzt akzeptieren, dass Messerattacken, Terrorattacken zu unserem Alltag gehören, weil wir es verschlampt haben, eine strenge Migrationspolitik zu machen. Oder wenn wir es tatsächlich angehen wollen, Migrationspolitik verschärfen, dass die Leute gar nicht einreisen, müssen wir uns trotzdem bewusst sein, die Leute sind schon da. Und wir müssen vorübergehend Einschränkungen hinnehmen, die, das muss man auch ganz klar sagen, unseren freiheitlichen Prinzipien von unserer Gesellschaft, hier in der Schweiz, hier in Europa, völlig widersprechen. Eben, Waffenträgerverbot, das ist eine Freiheit, das ist ein Recht aus meiner Sicht. Zensur ist ein Verbot, ein Zensurverbot ist eine Errungenschaft von der Freiheit. Überwachung, dass der Staat dich nicht random kann überwachen, ist auch eine Errungenschaft. Aber Tatsache ist, du hast die Attentate. Und das sind die Massnahmen, die du kannst dagegen vornehmen kannst. Inwiefern sie wirksam sind, diskutieren wir ja. Aber es läuft für mich auf entweder oder drauf aus.
Du hast vorhin gesagt, vorübergehende Massnahmen. Gami, du bist selber auch in der Politik gewesen. Du weißt es, vorübergehende. Fast ein bisschen schlecht.
Schlecht, wenn ich sage vorübergehende Massnahmen.
Vorübergehende Massnahmen sind etwa die Massnahmen, die am längsten bleiben. Oder sagen wir einfach für immer. Darum bin ich so ein bisschen, entweder, ja, wenn du die Massnahmen akzeptierst, dann wahrscheinlich
für immer.
Für immer. Und ich glaube, das, wo sehr also stark sich herauskristallisiert, ist die Angst auf der einen Seite, dass man ja eben keine Überwachungsstaat will, man möchte keine Zensur, man möchte kein Verbot, aber auch die Angst, was ist mit meiner Sicherheit und was kostet uns die Freiheit und wie lange sind die Menschen in Europa noch bereit, den Preis dafür zu zahlen? Und ich glaube, dort sehe ich die Problematik, weil wenn die Leute nicht mehr bereit sind, den Preis dafür zu zahlen und zu sagen,
der
Preis ist teuer,
der Menschenleben ist der Preis.
Genau, dann wird sich radikal etwas ändern und das wird darauf rauslaufen, dass wir eben so Gesetze werden verabschieden, weil sie absolut dagegen bin. Und dort ist ja der Widerspruch, wo, ich glaube, der altbekannteste Widerspruch, Freiheit gegen Sicherheit. Und ich glaube, die Schweiz ist bis jetzt einen guten Kurs gefahren. Es geht jetzt so darum, ich glaube, der Düsse hat es gut gesagt, dass man die Möglichkeiten, die jetzt in der Schweiz schon gegeben sind, dass man die nutzt und dass man die effektiv nutzt. Auch in Deutschland, dass wenn man die Migrationspolitik würde durchsetzen, wie sie geplant war, dann hätte man eventuell den Terroranschlag können verhindern. Wenn man aber natürlich nur einen minimalen Prozentsatz von diesen Personen ausschafft, die zurückgeführt werden, dann ist natürlich Migrationspolitik gescheitert, also gescheitert in der Umsetzung.
Wir haben über Massnahmen diskutiert und wir wollen natürlich auch von euch etwas wissen, die da zuhören. Und zwar die Frage der Woche. Sollte der Nachrichtendienst in der Schweiz mehr Kompetenzen bekommen? Ihr könnt wie immer die Frage der Woche auf nebelspalter.ch beantworten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und mit uns diskutiert.
Und für mich ist es ein bisschen frustrierend, dass wir jetzt nicht eine Lösung haben für die Bekämpfung des Terrorismus in Europa und vielleicht auch in der Schweiz. Aber du vielleicht in der nächsten Folge.
Vielleicht in der nächsten Folge bringen wir das an.
Und wir machen einen Vorschlag.
Und Folge 3, den Weltfrieden.
Genau. Und Folge 4, Beendigung von der Armut auf der Welt.
Ja, das könnten wir uns vornehmen in den nächsten Folgen.
Das sind wirklich humane und dezidierte Ziel. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ich freue mich auch, dass ihr da draußen zugelassen habt. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Nebelspalterinnen am 6. Uhr am Morgen am Dienstag.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.